Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Wenn die Theater, Opernhäuser und Konzertsäle die Türen schließen und in die Sommerpause gehen, könnte man ja meinen, jetzt fallen wir alle in ein großes Kultursommerloch. Aber eigentlich würde ich den Spieß umdrehen. Gerade jetzt ist eine der aufregendsten Phasen des Kulturjahres. Eine Zeit, in der ausprobiert und experimentiert wird. Bei der Manifesta Ruhr werden verlassene Kirchen zu Begegnungsteegärten. In Ludwigshafen wird ein abgeschottetes Flussufer zur Flaniermeile. Und in Berlin wird ein Theater zum Freibad für alle. Ja, und wie das dann ist, wenn die Kultur neue Räume erobert, das erfahren Sie unter anderem heute Abend hier in Fazit. Schön, dass Sie zuhören. Hitze, Dürre, Brände in Frankreich, Italien und Griechenland fallen ganze Landstriche Waldbränden zum Opfer. Die Folgen des Klimawandels sind nicht nur im Ausland zu spüren. Auch in Deutschland kämpfen Tiere und Pflanzen, die Schifffahrt und auch die Wirtschaft mit Niedrigwasser. Der Main, die Donau, die Elbe, überall werden gerade neue Tiefstände gemeldet. Und in dieser Situation entwickelt der Künstler Raoul Walch am Rheinufer in Ludwigshafen ein temporäres Kunstprojekt. Und wie es von der Hitze beeinflusst wird und welche Rolle die Kunst für ein besseres Verständnis des Klimawandels spielen kann, darüber möchte ich mit ihm sprechen. Hallo.
Guten Abend.
Wie sah denn das Rheinufer in Ludwigshafen aus?
Ja, das Rheinufer in Ludwigshafen ist eigentlich fast wie ein Kanal anmutend. Also beide Seiten ja verbaut und eigentlich, was am meisten auffällt, ist natürlich die Schifffahrt. Und sonst ist es nicht so zugänglich jetzt für die Anwohner.
Aber das Niedrigwasser war schon erkennbar?
Das Niedrigwasser war erkennbar, weil die Pegelstände doch auch angezeigt werden, einerseits für die Schifffahrt, aber die da am Ufer lang flanieren, sehen auch auf großen Buchstaben sozusagen die Pegelstände, die täglich dann auch wahrscheinlich wie die Benzinpreise gewechselt werden.
Jetzt hatten Sie die Idee, einen temporären Brunnen ans Rheinufer zu bauen, eine Installation, die Abkühlung in den öffentlichen Raum bringt. Aber der Brunnen musste eher als geplant abgebaut werden. Es ist zu heiß. Haben Sie das vielleicht auch ein Stück weit einkalkuliert in Ihre Arbeit, um eben auch recht radikal auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen?
Leider nein, das war schon eine Überraschung, dass es jetzt so heiß wird. Also normalerweise kommen die Hitzewellen ja meiner Einschätzung nach der letzten Jahre immer erst Anfang Juli, aber jetzt war es wirklich schon Ende Juni unglaublich heiß und ich habe diese Brunnen jetzt schon als Serie öfter gemacht im öffentlichen Raum, temporäre Brunnen. Und das habe ich jetzt in Ludwigshafen unterschätzt und ich war natürlich ganz froh, dass der Kunstverein Ludwigshafen das Projekt mit mir gemacht hat und in den öffentlichen Raum gegangen ist, auch mit so einer schwierigen Installation, mal so einen Springbrunnen spontan aufzubauen. Aber genau, die Hitze war dann doch zu viel.
Ja, das ist dann ja irgendwie aber schon auch bitter, ne? Es ist so eine Ironie des Schicksals. Es geht um Wasser, darum Menschen damit in Kontakt zu bringen und dann muss das wegen der Trockenheit abgebaut werden. Ist dann die Kunst sozusagen auch ein Mittel, um die Komplexität dieser Folgen des Klimawandels spürbar zu machen für Sie?
Ja klar, also wenn man jetzt als Künstler viel im öffentlichen Raum arbeitet und das findet natürlich oft im Sommer, Frühjahr statt, muss man sich dann mit den Wetterbegebenheiten auseinandersetzen. Und die sind jetzt einfach extrem. Also wir hatten ja auch schon, abgesehen von dem Niedrigwasser am Rhein, einfach auch diese hohen Temperaturen, die ja auch der Bevölkerung zusetzen. Und da ist es natürlich eine tolle Aufgabe für einen Künstler, auch so Orte zu schaffen, die dann vielleicht eine Abkühlung schaffen. Und die Bilder sprechen ja jetzt für sich. Wir sehen diese ausgetrockneten Flussbetten und das sind jetzt, glaube ich, die neuen Bilder des Klimawandels. Da muss man nicht mehr auf die Gletscher schauen oder den Eisbär auf der Eisscholle sich vorstellen, sondern das ist einfach vor der Tür. Unsere Flüsse, an denen wir leben, werden halt im Sommer so aussehen.
Abgesehen von Nachrichten, die man lesen kann, wissenschaftlichen Artikeln zum Thema, was kann denn die Kunst oder künstlerische Projekte in diesem Bereich, was können die bewirken, was sonst vielleicht schwer greifbar ist für uns als Gesellschaft?
Ja, jetzt erstmal haben wir ja auch eine sehr schwer greifbare Situation, dass der Fluss einfach sozusagen weg ist und da viel zutage kommt. Und Kunst schafft ja auch eine gewisse Auseinandersetzung dann an Themenbereichen, die dann ja auf eine abstrakte Weise, so wie wir sie jetzt eigentlich durch diese Hitzewelle haben, auf abstrakte Weise uns mit Dingen auseinandersetzen. Und dazu gehört dann auch, dass man eine Veränderung im öffentlichen Raum schafft, eine Veränderung in der Öffentlichkeit, in unseren Städten und dadurch ja zum Denken stößt. Das passiert jetzt sozusagen fast automatisch, dadurch, dass wir diesen neuen Raum haben, der da entsteht. Da sind ja auch Leute schon zugange, dass sie dann spazieren gehen in den Flussbetten oder selber da Sachen umbauen oder Müll sammeln. Also da entsteht ja schon ganz viel und es wird jetzt wahrscheinlich viel aufgegriffen werden von Künstlerinnen.
Sie hoffen also, dass die Kunst dann sozusagen wirklich auch konkrete Impulse für die Stadtplanung gibt?
Das ist ja eigentlich auch schon öfters der Fall, dass für temporäre Sachen in der Stadt Dinge umgebaut werden oder verändert werden. Aber hier ist es dann eher ein größerer Eingriff. Es gibt ja so tolle Projekte wie zum Beispiel den Emscher Kunstweg, der sozusagen dann im Ruhrgebiet die Umbaumaßnahmen an der Emscher, die Renaturierung begleitet hat. Und dieser Weg ist ganz toll. Da sind unglaubliche Kunstwerke, die man jetzt sozusagen da sieht. Und gleichzeitig hat man da auch eine Lebensqualität am Fluss entstanden. Und wenn ich mir jetzt so nachdenke, dass die Flüsse eigentlich langsamer fließen müssen, um das Wasser zu halten, dann werden die vielleicht auch mehr Aufenthaltsräume schaffen, wo sich Menschen aufhalten. Da entsteht Kultur und da ist Kunst gefragt. Und vielleicht sind dann Künstler mehr gefragt an den Flüssen, hoffentlich Künstlerinnen und Künstler.
Wie wird es denn jetzt weitergehen mit Ihren Brunnenprojekten, wo der eine schon wegen der Hitze abgebaut werden musste? Werden Sie da was ändern am Konzept?
Ja, ich denke eigentlich, dass das was ist, was ich fortführen werde. Also diese temporären Brunnen, denke ich, kann man auch an anderen Orten gut installieren. Vielleicht das nächste Mal an schattigeren Orten, aber da kommt ja viel zusammen. Einerseits muss man Aufenthaltsorte auch über Generationen hinweg, auch für ältere Menschen schaffen im öffentlichen Raum, die Abkühlung schaffen. Und da ist einerseits natürlich schattenspendende Maßnahmen wichtig, Begrünung, aber auch ja, Wasserspiele, Sitzmöglichkeiten an kühlen Orten. Und da kommen viele Sachen zusammen. Und ich denke, dass ich da noch viel zu tun habe mit meinen temporären Brunnen.
Raul Walch, vielen Dank für das Gespräch hier in Fazit.
Dankeschön.
Die Berliner Volksbühne wird ab heute zum Volksbad. Richtig gehört, der neue Intendant Matthias Lilienthal hat ein 25 Meter langes Schwimmbecken vor die Stufen des Theaters bauen lassen. Bis Oktober kann sich hier jeder, der möchte, online ein Ticket buchen und dann umsonst und draußen seine Bahnen ziehen. Für die Volksbühne ist der Spaß aber nicht umsonst. 300.000 Euro kostet der viel diskutierte und kritisierte Pop-up-Pool. Heute wurde dann bei 21 Grad in der Hauptstadt angebadet. Gerd Brendel war für Fazit dabei.
Wenn im Sommer die Sonne scheint, dann gehen wir schwimmen. Es ist ja nicht weit. Wir amüsieren uns mit Brustvertrauen, wenn über uns da wacht.
Matthias Lilienthal, neuer Intendant der Berliner Volksbühne.
Der schönste Bademeister auf der ganzen Welt, jawohl.
Nun ja. Vielleicht nicht der Welt, aber auf jeden Fall der zurzeit am meisten zitierte und fotografierte Bademeister der Republik. Seine Idee, den Restsommer über einen Swimmingpool vor den Stufen der Volksbühne aufzustellen, sorgt seit Wochen für Gesprächsstoff und heute für mehr Pressefotografen als Badegäste. Am Beckenrand eine Stimmung wie an der Corset zu den Filmfestspielen in Cannes. Und mindestens so fotogen wie Kinostars im Mittelmeer ist das Paar im Becken auf jeden Fall. Aber das Volksbad will natürlich mehr sein als öffentlichkeitswirksames Spektakel. Alle sollen nämlich kommen dürfen, ohne Eintrittsgeld und Ausweiskontrolle, wie in den anderen Berliner Freibädern mittlerweile üblich.
Das Volksbad ist von uns aus auch ein politisches Statement gegen eine verfallende Infrastruktur in dieser Stadt, wo es selbstverständlich ist, in Autobahnbrücken 720 Millionen zu investieren, aber wo es nicht selbstverständlich ist, Schulen zu erhalten, Theater anständig auszustatten, die Volksbühne.
Erklärt Lilienthal zur Eröffnung und behauptet einfach schon einmal, was er sich für die Zukunft wünscht.
Wir haben 5,5% Streichung. Aber Herr Wegner hat mir zugesichert und auch die zukünftige Regierung, dass das dass es nach dem Volksbad alles zurückgenommen wird.
Dagegen setzt Lilienthal auf die faktenschaffende Kraft inklusiven Brustschwimmens und träumt davon, dass
Obdachlose, Omis und Kinder mit ihrem Bauch aneinander stoßen und miteinander sprechen.
Was das alles mit Theater zu tun hat? Eine Menge. Draußen, vor dem Absperrzaun, stehen die Zuschauer, Zuschauerinnen. Und drin?
Na, hier im Schwimmbad wird man ja sofort Akteur. Und jeder, der hier reingeht, unterschreibt einen Schauspielervertrag für die Volksbühne.
Heute zur Eröffnung in den Hauptrollen Matthias Lilienthal, quasi als spaßfreier Bademeister mit politischem Bewusstsein und Lokalprominenz von der Politik. Denn in Berlin wird gerade Wahlkampf gespielt. Die Grünen-Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger sagt das, was Politikerinnen immer auf Kulturveranstaltungen sagen, wenn es sie nichts kostet.
Naja, es ist eine tolle Gelegenheit für die Kunst. Ich bin total glücklich, dass es mal wieder zeigt. Die Kunst kann Debatten anstoßen, kann die Stadt bewegen. Seit 2 Wochen spricht die Stadt darüber.
Und was fällt der grünen Politikerin ein zum Stichwort Baden gehen mit der eigenen Politik?
Da fällt mir viel ein, deshalb gehe ich heute auch nicht rein. Weil ich denke, kleines, dickes Bürgermeisterbilder im Bad Bikini braucht kein Mensch.
So eitel sind Sie dann doch.
So eitel bin ich dann doch.
Und verharrt am Beckenrand. Ganz im Gegensatz zur Berliner linken Spitzenkandidatin Elif Erhal. In der Rolle der Miss Volksbad. Von den Plastelatschen über das Handtuch bis zum Badeanzug im fotogen Dunkelrot.
Wenn im Sommer die Sonne scheint, dann gehen wir schwimmen. Es ist ja nicht weit. Wir amüsieren uns mit Brust und Kaul.
Ab heute im Volksbad vor der Berliner Volksbühne im Nichtschwimmerbecken. Die einen machen Wahlkampf, die anderen Reklame für ihr Theater und wir übrigen planschen mit, ziehen unsere Bahnen, dösen in den Liegestühlen, machen Selfies und spielen Premierenpublikum, das Freibad spielt.
Gerd Brendel über den neuen Pop-Up-Pool der Berliner Volksbühne. Noch bis Oktober kann man hier von Dienstag bis Samstag umsonst seine Bahn ziehen. Dafür muss man allerdings ein heiß begehrtes Zeitfenster-Ticket auf der Internetseite der Volksbühne reservieren. Die Innsbrucker Festwochen alter Musik feiern das 50. Jubiläum und dafür machen sie das Unmögliche möglich. Sie bringen eine Barockoper auf die Bühne, die das letzte Mal im Jahr 1668 aufgeführt wurde. Il Pomodoro, der goldene Apfel von Pietro Cesti. Für den Festwochenleiter Ottavio D'Antone ein besonderes Projekt.
Io considero, dopo averlo studiato, il Pomodoro sicuramente la sua opera, il suo capolavoro, il suo grande, la più grande.
Nachdem ich mich intensiv mit dieser Oper beschäftigt habe, halte ich sie zweifellos für ein Meisterwerk, seine größte Oper. Die Arbeit daran war nicht schwer, sondern hat viel Spaß gemacht. Sie hat es mir und uns allen ermöglicht, diese Oper nach Innsbruck zu bringen. Eine Oper, deren Inszenierung immer als unmöglich galt. Wenn es einen Ort auf dieser Welt gibt, an dem so etwas möglich ist, dann ist es hier bei diesem Festival.
Heute Abend gab es in Innsbruck den ersten Teil. Morgen geht es dann weiter mit der XXL-Oper und Teil 2. Unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs ist gerade aus der Vorstellung gekommen. Hallo nach Innsbruck.
Guten Abend, hallo.
Die wichtigste Frage ist natürlich, warum wurde diese Oper, wenn ich richtig gerechnet habe, seit 358 Jahren nicht mehr aufgeführt?
Das ist eine sehr gute Frage. So ganz lässt sie sich nicht beantworten. Man kann allerdings schon was ahnen. Dieses Werk gilt als eine der längsten und vor allen Dingen aufwendigsten Barockopern aller Zeiten. Das war ein Spektakel, das damals alle Kassen gesprengt hat des Hofes. Also vermutlich wäre das heute nur, wenn man das mit allen Effekten der heutigen Zeit machen würde, jemand wie Elon Musk, der das bezahlen könnte. Und die Geschichte ist ein bisschen tragisch. Das war für eine Hochzeit eigentlich geschrieben. Da ist aber dann eine Verschiebung gekommen. deswegen auch, weil der Sohn des Paars gestorben ist. Und am Ende ist es die Widmungsträgerin Margarete Theresia von Spanien. Die hat das dann eben erlebt, 1668 in Wien. Und es ist eben nicht nur so lang und so aufwendig, sondern es ist auch von der Handlung her und von dem ganzen Setting etwas, was vielleicht dann einfach diesen einen festlichen Anlass hatte und dann verschwunden ist und andere Theater haben sich einfach nicht dran getraut. Und noch wichtig zu sagen, es ist auch Musik verschollen gegangen. Im dritten und vor allem im fünften Akt, das morgen dann erst auf dem Programm steht, hat Ottavio D'Antone aus alten Quellen die Dinge rekonstruiert und auch wohl auch ein bisschen Musik, ich weiß nicht, ob er selber dazu komponiert hat, aber im Stile von Cesti, weil einfach das Stück nicht komplett überliefert ist.
Wie ist denn das, wenn man jetzt hört, oh, zwei Opernabende, eine richtig lange Oper. Manchmal gibt es ja Stoffe, da muss man sich richtig einlesen, sich vorbereiten auf die Handlung. Manchmal geht es vielleicht auch einfach nur um die Emotionen der einzelnen Figuren, bei denen man dann mitfiebern kann über Stunden. Was war das heute Abend?
Das ist ein Stück, das unglaublich viel erzählt, unglaublich viele Geschichten, wobei eigentlich der Kern des Ganzen, der goldene Apfel, relativ simpel ist. Es gibt eine Nymphe, die wird gedisst, um es neudeutsch zu sagen, und diesen goldenen Apfel, der also darauf hinweist, das ist der schönste Mensch, vor allen Dingen die schönste Frau, diesen bringt sie gleichsam unters Volk. Und unter Volk meine ich jetzt Menschen wie Götter. Und der Apfel macht immer seine Runden. Und wo er ist, gibt es eigentlich Konflikte und neue Geschichten. Man könnte fast so ein bisschen von Binge-Watching sprechen, ne? Neudeutsch gesagt. Und durch diese Abfolge im Grunde genommen von einzelnen Episoden. Da gibt es lustige und auch nicht so lustige. Es gibt eine brillante Szene, wo Charon, der Fährmann, in der Unterwelt zum Beispiel dann ist und der hat ein großes Problem, weil gerade zu wenig Leute sterben. Also das ist sozusagen auch ein komischer, im Wortsinne komischer Umgang mit dem Mythos und mit damals natürlich viel veroberten und erzählten Geschichten. Anderes sind dann wirklich so Zweierdramen, ganz intim. Ich nehme mal vorweg, dass die Regie von Fabio Ceresa mich über diese Stunden heute nicht so ganz überzeugt hat, weil er einfach auf sehr, sehr, sehr viel Klamauk setzt und auf Verkleidung, das übliche Männer in Frauenrollen und das auch so ein bisschen in unsere Zeit holt. Da sehen wir einen großbürgerlichen Salon, da gibt es ein abstraktes Gemälde und die Putzfrau kommt und fummelt an diesem Gemälde rum. Man hat immer Angst, es fällt gleich runter oder sie beschädigt das. Also das sind so ein paar Sachen, auch mit Handys wird dann plötzlich hantiert und dann ist es wieder eine ganz fein ausgemalte Barockwelt mit gemalten Kulissen. Also diese Mischung hat mich jetzt szenisch nicht ganz so, muss ich sagen, überzeugt, aber man kommt in einen Flow hinein bei dieser Musik und bei diesem Grundstoff. Und wie gesagt, es ist irgendwo Netflix aus der Barockzeit.
Okay, ja, und was ist der Soundtrack dazu? Wie klingt der?
Nun ist Cesti tatsächlich jemand, der im Gegensatz zu Leuten wie Monteverdi nicht ganz so bekannt ist und der in der Zeit, in der er gelebt und geschrieben hat und auch bei diesem Werk, noch nicht das hat, was später dann natürlich bei Händel zum Beispiel so bekannt ist und so beliebt ist heutzutage, die großen Da Capo-Arien, die großen, gigantischen Koloraturen. Das ist eher ein Klangfluss, aus dem so immer wieder ariose Stellen herauskommen und Ensembles und Chöre, aber es bleibt eher so eine relativ ruhige, auch ein bisschen einheitliche Atmosphäre. Und wir hören mal in einen der Chöre jetzt hinein. Da wird es dann nochmal etwas kräftiger und etwas bunter. Ich meine, Ottavio D'Antone, Chef in Innsbruck und Chef auch seiner Accademia Vizentina, hat es gut umgesetzt musikalisch. Der hat das schon alles sehr, sehr gut im Griff. Ich kann von den Sängerinnen und Sängern oder möchte einfach niemand nennen, weil es sind so unfassbar viele, die in so unglaublich viele Rollen schlüpfen, dass man selber zum Teil gar nicht mehr mitkommt. Selbst wenn man die Übertitel jetzt liest, das kann sich mal sparen, da jetzt tatsächlich Namen zu nennen. Aber es ist insgesamt ziemlich gut besetzt. Und was halt schön ist, wenn man dann plötzlich so einen langen, langen Streicherteppich hat, so einen langen Klang und das läuft und läuft und läuft. Man denkt, kommt da noch was? Und plötzlich kommen dann virtuose Trompeten, temperamentvolle, könnte man sagen, Trompetenklänge, die sich da so herauskristallisieren und das Ganze überlagern. Also das ist klanglich sehr effektvoll. Es ist ein großes Klangtheater. Es ist natürlich eben, ob ob des Ganzen drumherum und des Jubiläums in Innsbruck, denke ich, eine einmalige Chance, dieses Werk hier so zu erleben. Das wird jetzt nicht an den großen Bühnen nachgespielt werden. Aber ich dachte mir momentweise heute, was wäre es, wenn wir einen Mäzen hätten, der sagt, ich gebe euch 30 Millionen und wir machen den gigantischen Aufwand mit Feuerwerk, was
XXXL sozusagen. Ja, ich habe das also aber auch schon gemerkt beim Cast auf der Internetseite. Da musste man wirklich lange runterscrollen, bis man alle Beteiligten mal gesehen hat. Wir hören gerade auch, Sie sind inmitten des Geschehens noch, man hört auch noch Stimmen um Sie herum.
Ich bin noch tatsächlich voll im Haus,
ja. Wie war das denn, die Stimmung heute Abend nach diesem ersten Teil der Oper?
Ein Publikum hat sich jetzt, ist gerade noch, das ist ein szenisches Element, unmittelbar vor mir noch ein Fahrrad umgefallen, aber es ist niemand zu Schaden gekommen. Es war schon gute Stimmung. Man hat gemerkt, dass das Publikum teilweise ein bisschen gefremdelt hat und dann aber sich da einfach drauf eingelassen hat. Ich habe das auch versucht, das ging auch über weite Strecken. Am Schluss sehr viel Applaus, aber es stand nur dran, das ist ja erst der erste Teil, kommen Sie morgen wieder, Fortsetzung folgt. Also ja. Jeden Sommer braucht man das nicht unbedingt, dass man, weiß ich nicht, 8, 9 oder 10 Stunden Netto-Spielzeit hat. Die Pause war minimal und das ist auch immer ganz wichtig, es war atmosphärisch, aber wichtig, in der Pause nichts zu finden, zu essen. Das ist immer so ein Innsbruck-Spezifikum, dass man oft schon nach Brezeln sucht, verzweifelt. Aber man braucht Durchhaltevermögen, wird aber doch belohnt.
Kann man sich darauf vorbereiten, wenn man morgen den zweiten Teil mitmacht. Vielen Dank, Jörn Florian Fuchs, für diesen Zwischenstand vom XXL Barock-Opern-Projekt bei den Innsbrucker Festwochen. Il Pomodoro. Das war die Kritik hier in Fazit. Einen schönen Abend Ihnen. Tschüss.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Sie sterben nicht, aber sie stehen wirtschaftlich unter Druck. Das geht aus einer Studie über Berliner Clubs hervor. Sie wurde von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Auftrag gegeben. Laut der Studie sind die Tanzflächen voll, die Kassen aber leer. Demnach plant das Publikum den Abend bewusster, bleibt kürzer und konsumiert weniger Alkohol. Gleichzeitig sollen die Kosten gestiegen sein. 64% nennen Personalkosten als größten Belastungsfaktor, 62% die Betriebskosten, 60% die sinkende Kaufkraft des Publikums. 95% der Befragten sehen die langfristige Existenz vieler Clubs ohne strukturelle Verbesserungen gefährdet. Für die Studie wurden im März und April dieses Jahres Clubs, freier Kollektive, Veranstalter und weitere kuratierte Formate befragt. Auch Musikbars, Offspaces und soziokulturelle Zentren wurden einbezogen. Ein Gericht im US-Bundesstaat New Mexico hat den Facebook-Mutterkonzern Meta wegen Gefährdung der psychischen Gesundheit von Kindern verurteilt. Das Unternehmen soll deshalb eine Strafe von 567 Millionen US-Dollar zahlen. Giselle UK.
Mit dem Geld soll ein Fonds zur Unterstützung von Minderjährigen finanziert werden, die durch Online-Konsum zu Schaden gekommen sind. Außerdem muss das Unternehmen dem Urteil zufolge seine Plattform für Minderjährige in dem Bundesstaat anders gestalten. Unter anderem fordert das Gericht, dass süchtig machende Funktionen eingeschränkt und bessere Alterskontrollen eingeführt werden. Auch gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern müsse mehr getan werden.
Der deutsche Regisseur Werner Herzog wird auf dem 74. Internationalen Filmfestival von San Sebastian mit dem Donostia-Ehrenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Laut Festivalleitung gehört der Filmemacher zu den einflussreichsten Persönlichkeiten des zeitgenössischen Kinos. Herzog soll den Preis am 18. September bei der Eröffnungsgala in Empfang nehmen. Das Festival in der nordspanischen Küstenstadt zählt neben Berlin, Cannes und Venedig zu den wichtigsten internationalen Treffen von Filmschaffenden. Herzog drehte in seiner fast 60-jährigen Karriere rund 80 Filme. Zu den bekanntesten gehören Aguirre, der Zorn Gottes und Fitzcarraldo mit Klaus Kinski. Eröffnet wird das Filmfestival von San Sebastian mit Herzogs neuem Spielfilm Bucking Festert. Er erzählt die Geschichte von Zwillingsschwestern, deren außergewöhnliche Verbindung sie dazu bringt, gleichzeitig zu sprechen, denselben Mann zu lieben und dieselben Träume zu teilen. Ein Richter hat dem Antrag von US-Präsident Trump stattgegeben, die Herausgabe von Finanzunterlagen an die BBC aufzuschieben. Der US-Präsident hatte die BBC auf die Zahlung von 10 Milliarden US-Dollar verklagt. In der Sendung Panorama wurden zwei verschiedene Abschnitte einer Rede zusammengefügt, die er vor den Unruhen im Kapitol im Jahr 2021 gehalten hatte. Die BBC hat nach der Klage einige von Trumps Finanzunterlagen angefordert, weil er argumentierte, dass die Dokumentation seine geschäftlichen Interessen geschädigt hat. Inzwischen hat Trump seine Klage gegen die BBC geändert. Er macht nicht mehr einen wirtschaftlichen Schaden geltend, sondern fordert Geld wegen einer Rufschädigung.
Das sagt sich ja immer so leicht. Wenn du die Queen of Pop sein möchtest, dann musst du dich immer wieder neu erfinden. Meisterhaft in dieser Disziplin ist natürlich Madonna. Sie hat es diesen Sommer wieder getan mit einem neuen Album, das ganz gezielt mit Nostalgie, mit der Vergangenheit spielt. Und einer, der maßgeblich Einfluss auf eine ihrer musikalischen Neuerfindungen hatte, ist der britische Produzent William Orbit. 1998 hat er ihr Album Ray of Light produziert. Mit 16 Millionen verkauften Exemplaren damals das erfolgreichste Album einer Künstlerin überhaupt. Heute wurde bekannt, dass Orbit, der zu den wichtigsten Pop-Produzenten der vergangenen Jahrzehnte gehört, im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Darüber spreche ich mit Musikjournalist Martin Riesel. Guten Abend.
Guten Abend.
Madonna hat sich damals mit ganz unterschiedlichen Produzenten zusammengetan für dieses Album. Das hat aber alles nicht geklappt. Am Schluss ist sie zu William Orbit gekommen und die Zusammenarbeit hat dann auch funktioniert. Was für einen Sound haben die beiden entwickelt?
Sie hatte ja vorher schon einzelne Singles mit ihm produziert und was ihr, glaube ich, besonders gut gefallen hat, war sein Ursprung so ein bisschen aus dem Dance-Sound. Das war so ein bisschen auch ihre Zeit, wo sie dann herkam. Und dieses elektronische Klangbild in dieser Form, in einer sehr modernen Form, ganz anders als am Anfang ihrer Zeit. Sie hat ja immer mit Elektronik gearbeitet. Das hat sie sehr gefesselt. Und da hat er wirklich auch von vornherein eine eigene Handschrift gezeigt.
Beautiful Stranger, Madonna mit ihrem Produzent William Orbit, der tatsächlich auch selbst Musiker war, Instrumentalist. Wie kam das, dass er vom Musikmachen zum Produzieren gekommen ist?
Wir hören mal kurz aus in seiner Vita. Er ist ja 1956 in London geboren. Mit 15 hat er die Schule verlassen. Also er war von vornherein so ein musikalischer und technischer Autodidakt. Kein Konservatorium, kein wirklich richtiger Musikunterricht oder so. Hat als Straßenmusiker gearbeitet, als Jazzgitarrist, dann als Assistent im Tonstudio. Er hat sich von vornherein für die technische Seite sehr interessiert, aber auch über die Musik hinaus für Grafikdesign, Mode und Kunst. Dann so die ersten eigenen, nicht so bedeutenden Bands, aber eben vor allem alleine elektronische Klangwelten hat er geschaffen. Ab 20 dann so erste Alben, insgesamt 12 sind es geworden. Mit einem für ihn ganz typischen Sound, das hat man eben schon ein bisschen gehört, auch in seinen eigenen Werken, den instrumentalen elektronischen Werken, hört man es noch sehr deutlich.
Ausschnitt aus Starbeam von William Orbit. Wie hat es dieser elektronische Musiker denn geschafft, diese Flächen, dieses Ambienthafte dann auch in den Mainstream-Pop reinzubringen?
Das ist so eine Atmosphäre, die oft einfach so drunter liegt. Also diese schwebenden atmosphärischen elektronischen Klanglandschaften, immer so leicht vernebelt, so eine weite, ganz große, hallige Räume. Das kann man natürlich als Produzent auch technisch gut in Popproduktionen umsetzen. Das war so die eine Seite, die seine Handschrift ausgemacht hat. Zum anderen aber auch ganz krasse, schräge, abrupte Brechungen. Das können wir schön hören bei einer anderen Produktion für die britische Band Blur. Hören wir da mal rein.
Ein Ausschnitt aus Coffee and TV von Blur, produziert eben von William Orbit 1999. Einer, der da so viele unterschiedliche Stile oder auch Ästhetiken reinbringt in den Sound. Was war der für ein Mensch?
Man kann fast so ein bisschen von diesen Brüchen auch auf seine Persönlichkeit schließen, würde ich sagen. Solche Brechungen, die machen ja auch eigentlich einen wirklich guten Produzenten aus, weil auf solche Ideen muss man oft erstmal kommen. Das erfordert zum einen breiten musikalischen Hintergrund, das erfordert Mut und so einen ganz kreativen, vielleicht auch so irgendwie so ein bisschen verrückten Geist. Also man muss sich das zutrauen und diese Ideen erstmal haben und die dann aber auch tatsächlich auch gegenüber oder zusammen mit solchen Superstars durchsetzen. Und diesen verrückten Geist, den hatte William Orbit, das hat Madonna von der Arbeit mit ihm erzählt.
Es geschieht etwas äußerst Magisches, wenn ich mit William zusammenarbeite. Das geht sehr tief. Er ist eine gequälte Seele und er lässt die gequälte Seele in mir hochkommen. Seine Denke ist sehr unorganisiert, wie ein verrückter Wissenschaftler. Es ist sehr leicht, sich bei der Arbeit von ihm mitreißen zu lassen, weil er sehr leidenschaftlich dabei ist. Also, er kommt mit seinen Herausforderungen, aber ich arbeite mit ihm auf eine besondere Weise. Und was aus unserer Kollaboration herauskommt, ist wirklich einzigartig.
Madonna, über die Arbeit mit William Orbit, wie ist es für dich? Würdest du dich dieser Meinung anschließen?
Ja, sicher im Großen und Ganzen schon. Ich bin William Orbit nie so nahe gekommen wie Madonna. Ob das jetzt so einzigartig war, was er da mit Madonna produzierte, das sei natürlich dahingestellt. Ich mochte seine Arbeit unter den ganzen vielen verschiedenen Madonna-Produzenten persönlich am liebsten. Über seine Arbeiten mit anderen Künstlern oder seine Klassikvariationen, da kann man sicher geteilter Meinung sein. Aber der Mann hatte auf jeden Fall Stil, der hatte eine Handschrift, der hatte eine Vision, die er dann auf ganz verschiedene Arten, auf viele Arten umgesetzt hat, in unterschiedlichen Klangwelten, auch mit ganz verschiedenen Künstlern. Er ist sicherlich ein ganz wichtiger Popproduzent der 90er und folgenden Nullerjahre. Und das finde ich toll, nicht aus so einem theoretischen Wissen heraus, sondern aus einem Gefühl, aus so einem kreativen Geist heraus. Und sowas weiß ich besonders zu schätzen, so entsteht nämlich große Kunst.
Hat er heute dann noch einen Einfluss auf kommende Produzentinnen, Produzenten, Biografien?
Ich glaube, sein Sound hatte seine Zeit. Ist ja auch seit den Nullerjahren, er hat immer weiter Sachen auch produziert, aber sein Peak war überschritten und vielleicht war er auch sowas wie ein bisschen ausgebrannt. Ja, er ist ein Typ, der eben sehr viel reingegeben hat, auch wenn er immer wieder Sachen gemacht hat. Diese Spitze hat er nie erreicht und von daher können sich die Leute eigentlich auch nur beziehen auf das, was er an ganz großen Popproduktionen gemacht hat. Vielleicht ist es dafür noch zu früh.
William Orbit ist im Alter von 69 Jahren gestorben, der britische preisgekrönte Produzent. Vielen Dank, Martin Riesel, für dieses Gespräch. Die Manifesta, die europäische Wanderbiennale, hat sich für diesen Sommer ein ganz konkretes Ziel gesetzt. Es geht nicht nur darum, 12 Kirchen im Ruhrgebiet zu bespielen, mit Kunst natürlich. Es geht auch darum, mit den Menschen vor Ort gemeinsame Zukunftsvisionen für diese urbanen Räume zu entwickeln und quasi im Selbstversuch herauszufinden, wie sich eine neue Nutzung anfühlen kann. Und deswegen schauen wir in diesen Sommertagen hier in Fazit auf einige dieser Community-Projekte, wie sie auch genannt werden. Jetzt geht es nach Gelsenkirchen. Kirchen in die St. Bonifatius-Kirche zu Renate Janssen. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben einen Teegarten vor der Kirche aufgebaut. Was ist das für ein Ort geworden?
Ein Ort, wo man sich gerne aufhält, sage ich jetzt einfach mal so. Der Teegarten besteht aus 16 Hochbeeten mit verschiedensten Tee- und Kräuterpflanzen. Dann gibt es dort Möglichkeiten, sich hinzusetzen. Wir haben schöne Sitze. Dann haben wir ein Holzgestell, an dem Hopfen hochrankt. Ja, man kann sich dort gut aufhalten, weil wir auch das Glück haben, dass wir einen Teil des Tages im Schatten liegen und was ja bei diesem Wetter auch wirklich sehr wichtig ist.
Verdane Sati, das ist der Name dieses Gartens. Ja. Was hat der für eine Bedeutung? Ja.
Verdane Sati war eine Frau, die 1984 in Berlin mit vielen ihrer Familienmitgliedern Opfer eines rassistischen Brandanschlages geworden ist. Und das war dem Kurator wichtig, einen Gedenkort zu schaffen für die Familie und für die Opfer dieses Brandanschlages.
Jetzt treffen sich in diesem Teegarten natürlich auch Menschen, um sich vielleicht zu erholen, die kühle Luft zu genießen. Aber wird auch über Verdane Sati beispielsweise gesprochen?
Wir machen immer auch Einführungen in den Ort, also in den Teegarten, aber auch in die Bonifatiuskirche und warum das Verganeser Tier heißt, das Ganze. Das ist mit in der Einleitung mit drin. Und dann entwickeln sich natürlich daraus auch Gespräche. Das ist ganz klar. Und alle Kirchen, die, wir haben ja noch weitere Kirchen in Gelsenkirchen, die von Gürsoy-Doktors kuratiert werden oder kuratiert wurden, die haben alle einen Bezug zur migrantischen Bevölkerung. Und das ist ihm ungeheuer wichtig, weil er sagt, trotz dieser vielen Jahrzehnte, wo die Menschen mit Migrationshintergrund hier leben, sie werden immer noch nicht wahrgenommen und spielen nicht die Rolle, die sie innerhalb unserer Gesellschaft spielen müssten. Und das setzt sich bei ihm dann auch fort in der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler, weil es gibt viele migrantische Künstlerinnen und Künstler, die überhaupt keine Möglichkeit haben, irgendwie, weil sie von ihrer Familie her oder so Kontakte irgendwie zu Galerien haben und sie schwer zu kämpfen haben, um sich durchzusetzen. Und auf der anderen Seite spielen sie aber innerhalb der Kunstszene in Deutschland, spielen sie eine ungeheuer wichtige Rolle und waren auch an wichtiger Entwicklung beteiligt. Und dann sagt Gürsoy, Doktor sagt, wir können die deutsche Kunstgeschichte nicht schreiben ohne die Migrationsgeschichte. Und das ist ihm insgesamt ein ganz wichtiges Anliegen.
Jetzt ist der Teegarten ja schon ein Weilchen eröffnet. Was sind das für Menschen, die da vorbeikommen? Sind das nur die Kunstinteressierten, die Manifesta-Touristinnen und Touristinnen? Wer trifft sich da?
Jetzt treffen sich natürlich einmal die Menschen, die da in die Ausstellung gehen. Die sind dann froh, wenn sie dann die vierte Kirche besucht haben, sich auch endlich mal ausruhen können. Aber es kommen auch andere Menschen vorbei. Also inzwischen hat sich das auch mehr auch in der Umgebung rumgesprochen, in der Nachbarschaft rumgesprochen. Wir haben gesehen, dass die Türen der Kirche mal wieder auf sind. Wir wollten doch mal gucken, was hier passiert. Es war gestern eine Frau, die kam dann mit der Demenzgruppe, die sie betreut. Und dann haben wir zusammen Tee getrunken. Oder Nachbarn, die die Kirche selber auch noch kennen. Also wir haben eine Frau, kommt zwischendurch vorbei, die 30 Jahre lang in dem Kirchenchor gesungen hat, in der Kirche.
Wie ist es denn, wie hat sich denn dieser Ort, dieser Garten in den letzten Tagen und Wochen entwickelt? Natürlich einmal, der Hopfen wird gewachsen sein, es wird grüner, aber ja, genau. Was hat es auch mit diesem Ort gemacht, den die Menschen in der Nachbarschaft ja schon lange kennen?
Das müsste man die Menschen jetzt selber befragen. Also ich merke so, dass wenn sie vorbeikommen und sich da hinsetzen, den Tee trinken, wir zusammen reden, dass sie das genießen, dass es solch einen Ort überhaupt gibt. Weil diese Kirche war lange Zeit geschlossen. Die hatte keine Nutzung, bevor die Ausstellung dahin kam. Und die Menschen, die jahrelang diese Kirche mit ihrem Leben auch verbunden haben, konnten da nicht rein. Und das merke ich so bei den Menschen, wie sie es genießen, dass dort ein schöner Ort ist.
Ja, und wahrscheinlich auch ein kühler in diesem Sommer, der durchaus wieder heiß ist, vor allem auch in der Stadt.
Bei den ganzen Debatten um Klimaanpassungsmaßnahmen habe ich auch schon gesagt, es ist doch Wahnsinn, dass die Kirchen nicht erhalten bleiben, sondern dass die also dicht gemacht werden, möglicherweise sogar abgerissen werden. Man sollte die doch als Orte nehmen, wo man sich im Kühlen aufhalten kann und dann im Programm der Klimaanpassungsmaßnahmen diese Kirche mitnutzen.
Wie ist das denn? Die Manifesta ist eine Biennale, sie wird weiterziehen. Jetzt haben Sie diesen Ort, diesen Teegarten, diesen gemeinschaftlichen Ort dort geschaffen. Was wird mit ihm passieren? Es ist ja eigentlich auch schade, wenn sowas dann plötzlich wieder vorbei ist, wenn man sich gerade dran gewöhnt hat.
Er wird nicht dort bleiben können, wo er jetzt ist. Das finden wir auch sehr schade, aber das war ursprünglich auch ein Parkplatz und das gehört der Bäckerei dort. Also da wird er nicht bleiben können. Und er muss ja auch weiter versorgt werden. Das ist ja ganz wichtig. Wir sind im Moment dabei zu gucken, wo kann er hin? Wer möchte den Teegarten haben? Und wenn ich ganz ehrlich bin, mir wäre es am liebsten, wenn er nochmal Zwischenstationen macht, und zwar bei der IGA, bei der Internationalen Gartenausstellung. Das wäre so mein Traum, dass man mit dem gesamten Teegarten umzieht auf das Gelände der IGA und hinterher zu schauen, was gibt es möglicherweise im Stadtteil an Menschen, die Interesse daran haben, diesen Garten weiter dann auch zu bewirtschaften.
Ein Teegarten, der möglicherweise einiges anstoßen könnte in der Bonifatiuskirche in Gelsenkirchen im Rahmen der Manifesta, hat er eröffnet. Vielen Dank, dass Sie uns an diesen Ort mitgenommen haben, Renate Janssen.
Bitte sehr, gern geschehen.
Und mehr inspirierende kulturelle Kühlkammern finden Sie jetzt auch in den Feuilletons von morgen. Ulrike Timm ist das mit der Kulturpresseschau.
Kunst und Events aber eisgekühlt. Der Tagesspiegel wirbt für Museen und Galerien vor dem nächsten heißen Wochenende. Da sei es angenehm kühl, perfekte Rückzugsorte für einen heißen Sommernachmittag. Und da gäbe es dann neben physischer Abkühlung auch noch künstlerische Erfrischung. Praktische Lebenshilfe will uns auch die Taz vermitteln. Zeigt das Foto einer Wärmekamera vor einem Einkaufszentrum. Rot ist das Bild bei den Menschen und der gestauten Hitze davor. Blau leuchtet für die Wärmekamera das Einkaufszentrum, weshalb Taz-Autorin Anna Fastabend bei Hitze gerne shoppen geht. Der Gedanke, dass gut gekühlte Innenräume mit Klimaanlagen die Hitze draußen auch wieder anheizen, kommt sicher nächstes Mal. Erstmal heißt es schlicht »So fresh here«. Die Debatten draußen verlaufen hitziger. Wie umgehen mit rechtspopulistischen Haltungen, munitionierten Drohnen auf Flugplätzen oder auch nur der allgemeinen Unfähigkeit, sich zu verständigen, auch mit Andersdenkenden? Der Vorstoß des Politikwissenschaftlers Karl Rudolf Korte in der Süddeutschen Zeitung stellt beherzte Fragen. Fühlt sich Freiheit gut an? Kann man Demokratie spüren? Sofern die anpassungsverliebten und sicherheitsfanatischen Deutschen ihre politische Ordnung schätzen, könnten sie für deren Erhalt begeistert werben. Doch das tun sie offensichtlich nicht. Eher arbeiten sich viele daran ab, was passieren könnte, wenn die AfD Mehrheiten erringt. Doch Negativbeweise wecken keine Leidenschaft. Wir machen es uns zu einfach. Positive Definitionen von Identitäten sind schwer. Das politische System muss sich dabei aus sich selbst heraus positiv begründen. Das ist viel schwieriger, als sich an den Gegnerinnen und Gegnern der Demokratie abzuarbeiten. So Karl Rudolf Korte in der Süddeutschen Zeitung. Sein Vorschlag, sich klar machen, was wir an der Demokratie haben und das auch ein bisschen optimistischer herauszuposaunen, statt zum x-ten Mal und sei es mit Grund zu lamentieren. Noch ein Zitat dazu, wieder den inneren Schweinehund. Gerne geben Menschen aus vermeintlicher Bequemlichkeit politische Eigenverantwortung ab, im Tausch für sichernde Fürsorge durch einen autoritären Staat. Dennoch lohnt sich die positive Botschaft, freiheitliche Demokratien lassen ihre Bürger entspannter, mit weniger Angst, gerechter, nachhaltiger, vielfältiger leben. Warum kümmern wir uns nicht mehr um diese Botschaften, die Menschen in Demokratien glücklicher machen? Damit erreicht man mehr als mit immer gleichen Warnungen. Ein Politikprofessor, der viel übers Dunkel der Geschichte geforscht hat, fordert dazu auf, das Glück zu schätzen, das wir haben. Karl Rudolf Korte in der Süddeutschen Zeitung. Ganz cool bleibt auch Gesche Joost. Die Präsidentin des Goethe-Instituts spricht mit der Frankfurter Rundschau über Kulturvermittlung, Kritik aus allen Lagern und den Blick von außen auf Deutschland. Ihr Fazit? Vielfalt gehört zu unserer DNA. Und sie wirbt, hier und da mit tapferem Lächeln, für ihre Institutionen. Die Goethe-Institute werden 75 Jahre alt. Zitat, die rein diplomatischen und politischen Wege sind in Teilen der Welt kompliziert geworden. Über Sprache und Kultur können wir anders miteinander in Kontakt treten. Nicht mit einem reinen Sendungsbewusstsein, sondern mit dem Ziel der Verständigung. Denn Verständigung ist schwieriger geworden. Gerade deshalb ist unser Netzwerk in 100 Ländern so wertvoll. Den Rohrkrepierer des Tages liefert ebenfalls die Frankfurter Rundschau. Thomas Stillbauer sah eine Fernsehwerbung für einen sogenannten Mülleimer-Erfrischer, der für lang anhaltende Frische in der Küche sorgen soll. Also ein Zeugs, das man in den Mülleimer steckt, damit er nicht stinkt. Statt einfach den Mülleimer auszuleeren, funktioniert. Echt schönes Wochenende.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Das war's für heute Abend hier in Fazit mit der Kultur vom Tage.